Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos. Abstiegskampf-Alarm in La Liga. Das wird so ein bisschen das große Thema unserer Folge. Schon die 180. Folge Tiki-Taka übrigens. Das wird großes Thema und ich habe auch einen hier bei mir. Der war sogar direkt bei einem besonderen Spiel vor Ort. Da kommen wir später zu. Aber Alex berichtet dieses Mal wieder aus Barcelona. Hola, buenos dias.
Hola, buenas, muy buenas aus El Raval in Barcelona. Eine ja ziemlich berüchtigten Gegend, würde ich mal sagen.
Echt? El Raval? Siehst du, sagt mir schon gar nichts. Das ist wahrscheinlich City.
Ich glaube, das ist da, wo es dir nicht ganz so gut gefällt. Nämlich mittendrin Nightlife pur, Bars und enge Straßen und bisschen abgesifft natürlich, wie es halt so ne, rund um die Rambla ja so ist in diesen kleinen Gässchen. Barrio Gotico, das gotische Viertel, ist da auch bekannt und da gibt es ja noch einige mehr und ich bin mittendrin quasi, ja.
Ja, da muss ich kenne mich aktuell aus mit, ich sag mal, Städten, die auch mal ein bisschen abgenutzt wirken. Ich war jetzt das Wochenende in Berlin, da auch noch in der alten Försterei. Können wir vielleicht später auch noch kurz reden, weil du hattest ja auch noch nicht nur ein besonderes Spiel an diesem Wochenende vor dir. Also das werden wir alles so nach und nach einbauen. Ich glaube, das wird wieder eine bunte Folge, weil wir hatten ja jetzt in der Liga zwei Spieltage in Folge. Die Spieltage 31 und 32, siehst du, kommt man schon durcheinander. Und morgen geht's ja schon wieder weiter mit Spieltag 33, dann das Pokalfinale. Da müssen wir auch irgendwie die Vorschau so ein bisschen mit reinschieben, aber eben Abstiegskampf, wie gesagt, da wird es heute ein bisschen drum gehen. Aber wir fangen mal langsam an, wenn du so, wir haben hier in Deutschland wieder, es regnet draußen, wie kannst du denn ein bisschen Sonne rüberschieben aus Barcelona oder wie ist es überhaupt wieder da zu sein? Ist jetzt bei dir auch eine Weile her, wieder dort zu sein?
Du, geregnet hat es hier tatsächlich auch. Es hat unfassbar geschüttet beim Espanyol-Spiel, just als ich zum Spiel hin bin. Zum Glück hatte ich einen Regenschirm eingepackt. Ich habe das wirklich, ich habe das Wetter noch gecheckt, als ich in Deutschland war und habe gesehen, oh, just für die zwei Tage ist 90% Regen angesagt, richtiger Schauer, und habe so einen kleinen Knirps noch eingepackt und der hat mir gestern bei Espanyol das Leben gerettet, weil es aus allen Eimern geschüttet hat, so eine Viertelstunde lang nur, aber unfassbar. Von daher, Regen gibt es hier leider auch, aber eben nur situativ. Ansonsten, was habe ich hier, 21 Grad. Sonne, also nicht so schlecht, mit ein paar Ausnahmen eben diesen Regengüssen, aber ansonsten kann man es hier aushalten.
Ja, okay. Ich bin immer nur so mit einem Auge, einem Ohr da, denn ich muss nebenbei noch einem Kumpel den Gefallen tun, meinem Kumpel Guti, der versucht für das Hinspiel von Real Madrid gegen Man City im Bernabeu ein Ticket zu bekommen. Jetzt ist hier seit einer Stunde, hat der Vorverkauf begonnen für Madridistas, da hatte ich mich eingeloggt, 49.000 Leute vor mir in der Warteschlange, mittlerweile sind es noch 45.441. Das sieht aussichtslos aus. Ich bin mal gespannt, ob ich da am Ende der Folge, ob ich da nochmal einen Zwischenstand geben kann, ob es dann vielleicht nur noch 1.000 sind oder ob ich drangekommen kann. Ich glaube, wenn jetzt innerhalb von einer Stunde nur irgendwie 3.000 vor mir drangekommen sind, dann ist das weiter irgendwie ein ziemlich, naja, nicht ganz so solider, souveräner Ticket-Online-Shop von Real Madrid, aber da mal schauen. Für mich geht es jetzt am Samstag nach Spanien, da zum Pokalfinale. Wie gesagt, da haben wir später auch noch ein bisschen Vorschau, da freue ich mich schon sehr. Wird nämlich mal, du dürftest mittlerweile wissen, bei wie vielen großen Finals von Real Madrid war ich schon?
Ja, bei null, ne?
Null, genau. Deswegen ist das jetzt ein ganz besonderes, dass ich da dann das erste Mal dabei war. Ich war 2016 in Mailand beim Champions-League-Finale, habe da dann kein Ticket bekommen. Ich dachte, fort geht das vielleicht. Und dann danach auch immer ein bisschen aus Rücksicht oder Selbstschutz mir gleich gesagt, okay, Champions-League-Finale, ich gehe lieber ins Bernabeu Public Viewing, weil das ist mindestens der zweitbeste Ort, um Champions-League-Finale zu schauen. Und die anderen Finals, naja, so viele Pokalfinals gab es ja dann eh nicht mehr. Habe ich dann lieber gearbeitet, als vor Ort im Stadion irgendwo zu sein. Aber deswegen freue ich mich jetzt umso mehr. Aber wir schauen jetzt erstmal noch, wir waren in Barcelona bei deinen Eindrücken. Magst du erst über die anderen Eindrücke berichten oder sollen wir gleich schon vom Espanyol-Spiel das reinwerfen? Was meinst du?
Ja, zum einen, vor allem das andere ist, wir geben uns mal wieder die Klinke in die Hand. Ne? Ja. Ich komme am Mittwoch zurück aus Spanien und zack, du haust wieder ab. Also passend dazu, ne? Tiki-Taka on Tour. Es trifft diesmal auf uns beide zu. Sehr schön. Von daher, ja, schöne Eindrücke grundsätzlich. Und ich habe einige gesammelt. Ja, Espanyol war das eine Spiel. Wir können ja mal reinhören, denn das Spiel war ja knackig zum einen. Es ging ja um viel. Ne? Abstiegskampf gegen Getafe und treue Hörer wissen ja, wir haben unsere Sonderfolge ja vor einiger Zeit aufgenommen, wo wir die spanischen Stadien, in denen wir waren, gerankt haben. Und du warst schon bei Espanyol, jüngst ja in dieser Saison gegen Real Madrid. Und ich war noch nicht im Stadion von Espanyol. Deswegen habe ich mir am Sonntag da mal dieses Abstiegsendspiel angeguckt und habe Espanyols Stadion von meiner Bucketlist abgehakt. Und ja, wie es da war und wie es beim Spiel so abging, ich glaube, da können wir jetzt mal reinhören, ne?
Das hören wir uns dann jetzt mal an. Achtung, Aufnahme läuft.
Buenas aus Cornea. Ja, wo bin ich? Bei Espanyol Cornea. Espanyol Barcelona könnte man sagen, ist aber natürlich nicht korrekt, denn der Verein liegt halt einfach in Cornea. Ersten Mal im Stadion, Nils weiß ja Bescheid, endlich auch dieses Stadion abgehakt auf meiner spanischen Bucketlist. Ich muss sagen, Ambiente, ihr habt es gehört, sehr, sehr ansprechend. Schönes Stadion von innen, mit aber einem Sternchen, einem Asterix, das leider nicht positiv ist, denn es regnet und das Dach ist eine Fehlkonstruktion. An den Ecken regnet es einfach ins Stadion rein. Auf der einen Seite haben sie sogar vergessen, das Dach zu bauen. Jo, also schönes Stadion, tolle Stimmung, Abstiegsthriller, sehr, sehr laut übrigens. Abstiegsthriller Espanyol gegen Getafe. Es geht ums Überleben. Beide brauchen dringend 3 Punkte. Also hier ist einiges auf dem Spiel. Und dementsprechend ist die Stimmung auch richtig, richtig gut. Ihr hört's. Ambientazo. Das war der Anpfiff. Los geht's. Weiß nicht, ob man auf der Aufnahme die Schreie entziffern kann. Hier wird Mano, Mano, Mano gebrüllt, gerufen und lamentiert. Espanyol und seine sehr lauten Fans, sehr aufgeregten Fans, wollen hier ein Handspiel ausgemacht haben. Und jetzt wird gecheckt. Und jetzt macht er sich auf den Weg aufs Feld. Und die Entscheidung? Ja, ihr könnt es euch vorstellen, ne? Penal! Marcelo steht bereit. Enorm wichtiger Elfmeter im Abstiegskampf. Marcelo tritt an. Mich am Arsch. Wahnsinn. Ja, also was passiert ist, brauche ich glaube ich nicht erklären. Ihr habt es mitbekommen. Wahnsinnsstimmung. Wahnsinn. Ungelogen. Gänsehaut bis auf den Kopf hoch habe ich. Kein Witz. Keine Übertreibung. Eine Gänsehaut bis hoch an die Schädeldecke. Wahnsinn. Sinn. Wenn Nils hier übrigens neben mir stehen würde, der hätte mitgejubelt bei seinem Boy Joselu. Ein bisschen der Publikumsliebling hier scheinbar schon. Schlusspfiff in Cornea. Espanyol gewinnt den Abstiegsthriller gegen Getafe mit 1:0. Heieieiei. Abstiegskampf. Spanien Edition. Es war dreckig. Es war schmutzig. Es war mit Schauspielerei verbunden, mit Schwalben, mit Übertreibungen, mit Verletzungen, Faken. Hauptsächlich von Espanyol-Seite. Aber am Ende ein enorm, enorm, enorm wichtiger Sieg für die Heimmannschaft. Ja, und die Stimmung? Ihr hört's. Erleichterung, Hoffnung im Abstiegskampf. Freude und tatsächlich Stolz auf ihre Mannschaft. Ja, und das Bordalas-Comeback misslungen bei Getafe. Das war fußballerisch, ja, wie immer eigentlich bei Getafe, sehr, sehr dünn offensiv. Bemüht, ja, engagiert, ja, aber eben auch zu wenig unterm Strich. So, das war's aus Cornea von mir. Und die Abschiedsworte gebühren den Fans von Espanyol, denn die skandieren Si se puede, also yes we can, ja wir können es schaffen, nämlich die Klasse halten. Liebe Grüße aus Cornea, adios.
Ja, das war mal ausführliche Eindrücke aus dem RCDE Stadium. Ich war da auch erst das erste Mal in dieser Saison, in der Hinrunde damals noch, war da vor allem erstmal beeindruckt von den vielen Türen oder Eingängen, die das Stadion hat, weil jede Tür, jeder Eingang hat so einen Legendennamen. Da sind Madridistas denken nicht unbedingt gerne an Kameni zurück, aber Madridistas denken gerne zurück an Raúl Tamudo, der hat dort die Tür 23, ist ja eher der, der euch die Meisterschaft 2007 noch weggenommen hat und so weiter. Also das ist schon mal ganz cool. Es sieht von außen gar nicht so mega nach Fußballstadion aus, weil es ist viel Glas und, weiß nicht, Silber, also es könnte auch ähnlich wie in Cadiz sein, irgendwie ein Einkaufszentrum, aber natürlich innen sehr schön, sehr eng und dann irgendwie kann es auch ziemlich laut werden, wie man gehört hat.
Kannst du erraten, durch welchen Eingang, durch welche Legendeneingang ich gegangen bin?
Puff, wie viele gibt es denn noch? Ich glaube, Zamora gab es auch noch, ansonsten fallen mir jetzt eh nicht viel ein, aber dann war es wahrscheinlich Tamudo, oder?
Nee, es war Ivan de la Peña. Und de la Peña? Und das passt ja so dahingehend, weil das ja auch ein Barca-Spieler war, ne? Ja. De la Peña war ja bei Barca vorher und hat mir als Kind, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da, 10, vielleicht 8 oder so, hat mir als Kind schon sehr, sehr gut gefallen, weil er so ein Zocker war, ne? So ein technisch starker Spieler und ist dann ja zu Espanyol, weil er es bei Barca nicht geschafft hat und wurde da zur Legende. Und dann gehe ich just durch diesen Eingang und zwar ohne das, also du bekommst den Eingang ja zugewiesen, ne? Das steht ja auf deiner auf deiner Karte, wo du reingehst. Und deswegen fand ich, hat das ganz gut gepasst, dass ich just durch De La Peñas Eingang rein bin. Ja, zum Stadion selbst. Innen ziemlich geil, aber ich habe es ja schon angeteasert. Fehlkonstruktion mit dem Dach. Mindestens 2 Ecken haben kein Dach und nicht nur die Ecken. Also ein neues Stadion, das, was ich glaube 12 Jahre alt ist. Ne? Ich glaube, vor 12, 13 Jahren wurde es gebaut, das Stadion. Dass das Dach drumherum geht, aber dann trotzdem nicht komplett drumherum, ist eine ganz, ganz komische Konstruktion, um nicht zu sagen Fehlkonstruktion. Und es ist ein bisschen wie in Frankfurt, dass das Dach hinten nicht abschließt, sondern du hast hinter dir ist auch ein Loch quasi.
Eine Lücke nochmal.
So eine Lücke, ja. So 1-2 Meter. Heißt, ja, der Regen kommt ja nicht immer komplett senkrecht. Also wenn es einfach nur ein bisschen schief regnet, wirst du einfach nass von der Seite und von hinten. Und das ist einfach für ein neues Stadion eine katastrophale Fehlkonstruktion, wie ich finde. Also ich war auf der Gegengerade links und wurde nass, weil es regnet. Obwohl über mir Dach war. Also ich war nicht, ich war nicht im Eck, wo kein Dach war, was ja eh schon paradox ist, warum ist da kein Dach? Ich war sogar unterm Dach und wurde trotzdem nass, weil das so komisch konstruiert ist. Also das gibt definitiv Punktabzug von mir.
Ja, ich glaube, so oft regnet es vielleicht dann auch doch nicht in Barcelona, aber er kommt natürlich mal vor, speziell an der See bei dem Wind. Von der Bewertung, wir hatten ja in unsere, alle Patreons wissen, wir haben diese Mega-Folge, wo wir diverse Stadien aus Spanien gerankt haben, nicht nur aus der ersten Liga, wo wir dann auch in verschiedenen Kategorien Bewertungen abgegeben haben. Ich habe jetzt selbst nochmal geschaut, bei mir hat es so einen ziemlich soliden Mittelfeldplatz bekommen, das RCDE Stadium, das 7. der La Liga-Stadien, 8 im Gesamtranking, wo ja auch noch ein paar andere Stadien dabei waren. Bei mir waren es am Ende 25 Punkte, also überall so 6, 6, 6, 7 für irgendwie Optiklage. Nichts mega, was einen umhaut, aber irgendwie ziemlich nett. Mal unabhängig davon gesehen, wie die Stimmung dann war, damals beim Spiel gegen Real oder bei euch. Jetzt gegen Getafe haben sie gewonnen, 1-0, wo ging es ja auch ganz gut ab. Also ein solider 7. Platz war es bei mir mit 25 Punkten, bei dir so grob.
Ja, wenn ich überlege, wie waren unsere Kategorien? Das eine war Lage in der Stadt, ne? Ja. Und da ist es ja so, das liegt ja in Cornea, das ist so ein Arbeitervorortviertel, so ein bisschen wie Nürnberg-Fürth. Das Cornea ist ja mit Hospitalet und mit Barcelona verwachsen, also ein Riesending, aber effektiv sind es faktisch andere Städte. Also Cornea ist ein Vorort, der zusammengewachsen ist und es ist eine reine Wohn- und Arbeitergegend, also absolut trist, wo da das Stadion ist. Du läufst so von der S-Bahn-Haltestelle durch diese Vorortstadt so durch, da ist absolut nichts, außer über so einen Spielplatz läufst du und dann sind ein paar Bars, aber die Lage ist schon extrem trist. Also wirklich, ja, gibt da nicht so viele Punkte von mir, um ehrlich zu sein. Das Stadion an sich ist natürlich neu und innen fand ich sehr, sehr cool. Stimmung und auch die blauen Sitze und sehr eng. Also ich würde mir zum Beispiel so ein Stadion für den 1. FC Nürnberg wirklich wünschen. Ne? Keine Tatanbahn, alles eng, neu, standardmäßig gebaut, ehrlich gesagt, aber nur nicht schlecht, ja, wenn nicht diese Dachfehlkonstruktion wäre. Also dafür muss ich auch einfach Punktdach zugeben. Und dann all in all, naja, von außen ist es mehr oder weniger 0815. Innen cool, außen nichts Besonderes, Lage nicht so gut. Also auch so ein eher durchschnittliches Ranking, ja, um ehrlich zu sein.
Nur immerhin, klang jetzt noch fast schlimmer, aber ja, wenn man dann in Cornea, da war ich eh untergebracht mit meiner Unterkunft, da hast du schon ein paar Restaurants, Bars, also je nachdem, wie man Lage einschätzt von Barcelona aus, ist es natürlich ein Stück weit weg, aber trotzdem irgendwie Flughafen und Strand sind nicht weit weg davon, vom Espanyol-Stadion aus, also das hatte ich dann schon wieder ein bisschen positiver gewertet, aber kann man mal besuchen, gibt durchaus auch bessere Stadien oder sehenswertere Stadien, das ist logisch, aber es gehört jetzt auch nicht vielleicht zu den schlimmsten 5 oder so. Also,
nee, das nicht. Es ist ja wie gesagt neu und so ein standardmäßiges Stadion. Also ich würde mal behaupten, ob man jetzt, wenn man jetzt in Deutschland unterwegs ist, ob du da in, keine Ahnung, in Frankfurt bist oder in Augsburg oder in Wolfsburg oder in Gladbach, das sind alles so die Kategorie Stadien, die natürlich wahrscheinlich, also das Espanyol-Stadion ist natürlich ein bisschen kleiner als der Gladbacher, wie heißt das Ding? Borussia Park, aber so in die Richtung, ne? So ein Standardding, halt einfach ein neues, gutes Stadion, aber eben mit Lage, mit Dachkonstruktion, naja. Aber Stimmung war grandios, muss man sagen. Also die Espanyol-Fans, Leco Mio, sind die laut, ne? Die sind laut, die sind aufsässig, die stänkern von Minute 1 gegen den Schiedsrichter, jeder Einwurf wird kommentiert und Beleidigungen, wenn es Abstoß statt Eckball gibt, wo du denkst, ey Leute, chillt doch mal. Also ich weiß nicht, warum die so angestachelt sind. Ja, es war natürlich Abstiegsthriller, aber die sind anders. Also die Mentalität der Espanyol-Fans ist definitiv anders als die Mentalität der Barca-Fans, wenn du da im Stadion bist. Klar, da sind natürlich unfassbar viele Touristen und natürlich sind die verwöhnt und warum sollen die sich aufregen gegen Getafe, ne? Ja. Und für die anderen geht es ums Überleben. Aber das war bemerkenswert, das wollte ich einfach nochmal ansprechen. Wie aufgestachelt, wie giftig die Espanyol-Fans drauf sind, dass die einfach ein bisschen, ja, der Franke würde sagen, ein wenig einen Batscher haben, ne? Irgendwie da oben einen an der Waffe, weil die so emotional sind. Also schon typisch spanisch, aber wirklich sehr, sehr heißblütig. Also eher typisch andalusisch-spanisch, weniger typisch katalanisch-spanisch. Das hat mich sehr überrascht, das Ambiente und die Emotionalität der Fans.
Ja, vor allem, weil die sind ja alles andere als erfolgsverwöhnt. Die Fans dort haben jetzt von den letzten 8 Spielen nur ein Pünktchen geholt. Gut, jetzt gab es eben den Sieg, den ersten Sieg seit über 2 Monaten gegen Getafe. Jetzt sind sie punktgleich sogar. Espanyol dadurch ein bisschen in der Tabelle erstmal an Getafe vorbeigezogen, auch wenn sie punktgleich sind. Also da war schon mal wieder nötig, da mal einen Sieg zu holen. Und ich fand auch in der Aufnahme beeindruckend, wie da ein Torschütze José Lu gefeiert wurde. Eben Stadiondurchsage sagt José und dann das ganze Stadion Lu. Also da kam schon ein bisschen was an von der Stimmung und dass das ein Big Point ist, müssen wir jetzt nicht sagen. Gab eher auch noch, ich glaube, genügend Chancen auch noch für Espanyol, da noch das zu erhöhen. Ich glaube, José Lu hat noch den Pfosten einmal fast zum Zerbersten gebracht. David Soria, Getafe-Torhüter, generell einiges an Schwerstarbeit gehabt. Da habe am Ende, glaube ich, da einen verdienten Sieg geholt. War noch nicht vielleicht so abzusehen, denn bei Getafe ist ja noch ein bisschen mehr passiert. Also, wie gesagt, wir hatten jetzt hier wieder englische Woche und jetzt müssen wir irgendwie bei jedem Team 2 Spieltage mit rein nehmen und morgen geht schon wieder weiter. Das ist nicht ganz optimal, aber Getafe hatte eben jetzt auch zuletzt einiges verloren, sind jetzt glaube ich auch 6 Spiele ohne Sieg. unter der Woche schon Krimi gegen Almeria verloren, 1-2. Und dann kam es tatsächlich doch noch mehr oder weniger überraschend zum Trainerwechsel. Kike Sanchez-Flores hatte die Mannschaft ja im Oktober 2021 für Michel González übernommen. Hatte sie eigentlich auch mehr oder weniger stabilisiert. Es gab ja den Klassenerhalt letztes Jahr, aber eben jetzt die letzten 5 Spiele nur 2 Pünktchen geholt. Man ist da wieder voll reingerutscht in diesen Abstiegsstrudel. Ja, und dann saß und dann kam die Kündigung und dann war es erstmal, alle haben schon gedacht, so, kommt jetzt Bordalas oder was ist jetzt los? Und dann wurde erstmal der Sportdirektor als erstmal nominiert und irgendwie man dachte, Bordalas hat doch den nicht abgesagt oder was ist da los? Und dann irgendwie des Nachts gab es ein Video vom Getafe-Stadion, wo der mit Bengalos empfangen war, Bordalas doch zurück. Und mittlerweile heißt der Hashtag Todos a Bordo, also so viel wie alle Mann an Bord oder auch alles auf Bordo, alles auf Bordalas. Die Hoffnung auf ihn, weil er ist ja so ein bisschen der Legendentrainer, 5 Jahre lang mit ihm aufgestiegen, in Europa gespielt. Ich glaube, Ajax Amsterdam haben sie damals geschlagen, rausgeworfen. Immer viel Kampf gewesen, war jetzt, Alex war da nicht der größte Fan von dem Fußball, aber die Ergebnisse haben damals gestimmt. Also bin ich gespannt, ob er da jetzt auch wieder das Feuer neu anschüren kann, auch wenn jetzt gegen Espanyol sein erster Tag gefühlt, konnte man da jetzt noch nicht viel erwarten, oder?
Ja, wobei mehr erwartet hätte man sich natürlich schon als eine Niederlage, ne? In dem kleinen, ja, Endspiel kommt natürlich noch zu früh, sind noch genug Spieltage, aber da ging es um sehr, sehr viel. Mhm. Und Espanyol war die bessere Mannschaft. Von daher war das engagiert, Bordalas typisch engagiert. Ich habe es ja auch in den Aufnahmen angeteasert. Sie haben es versucht, aber du hast einfach gemerkt, boah, die Mittel sind sehr, sehr übersichtlich. Auch wenn die Mannschaft auf dem Papier sich gut liest, aber oder gut genug liest, um die Klasse zu halten. Aber da muss ein bisschen mehr kommen als nur, naja, irgendwie kämpfen und so. Was auffällig war, sie haben gar nicht so lang Holz gespielt, wie ich es erwartet hätte. Also sie haben schon versucht, aktiv Fußball zu spielen, aber einfach mit begrenzten Mitteln. Und das war ein bisschen zu wenig. Klar, wie lang war er da? Ein Tag oder was? Ja. Das wird sich natürlich einstellen. Da wird noch gearbeitet zusammen. Und dann ist er der Hoffnungsträger. Aber das Spiel an sich gegen Espanyol, so viel Hoffnung hat es nicht gemacht. Wie gesagt, da war ja eher die Hoffnung auf Espanyol-Seite. Siehe, si se puede rufe. Ne? Si se puede, 3 Punkte geholt und ein engagierter Auftritt. Also Espanyol glaubt jetzt erst recht an den Klassenerhalt. Und Getafe, ja, muss noch ein bisschen was tun, damit da noch mehr Hoffnung zurückkehrt.
Genau, und da sind wir jetzt beim, ja, mehr oder weniger irren, super engen Abstiegskampf in La Liga. Wir reden hier davon erstmal, FC Elche ist weg, quasi mathematisch noch nicht durch, auch wenn sie jetzt nochmal gewonnen haben. Aber wir reden dann von 6 Teams, die nur 4 Punkte trennen. Also Getafe, Espanyol, Valencia, Almeria, Valladolid, Cádiz sind 31 bis 35 Punkte auseinander. Das ist ziemlich spannend. Wie gesagt, dadurch allein, dass jetzt Espanyol wieder gegen Getafe gewonnen hat, ist es alles nochmal enger zusammengerückt. Cádiz punktet. Jeder punktet mal und verliert dann wieder. Also irgendwie, es will keiner absteigen. Das kann man schon mal da löblich sagen, dass sich keiner hier komplett aufgibt und irgendwie ja, den Kopf in den Sand steckt. Dass es da noch einiges an Action geben wird, weil es natürlich auch noch ein paar direkte Duelle geben wird. Ich glaube, Getafe trifft allein am letzten Spieltag, müssen sie in Valladolid ran. Und wenn wir jetzt auf Espanyol schauen, die müssen noch nach Valencia dann auch am letzten Spieltag zu Hause gegen Almeria. Also da kommt es auch noch zu weiteren vielen 6-Punkte-Duellen, logisch bei 6 Teams. Wo machen wir als nächstes weiter? Wir hatten ja jetzt das ein anderes Abstiegsduell, noch 6-Punkte-Duell. Das war zwischen Cádiz und Valencia. Ja, Valencia auch. Achterbahn ohne Ende unter der Woche. Da gab es den auch einen 6-Punkte-Duell. 2-1-Sieg gegen Valladolid. Nach frühem Rückstand sogar im Mestalla. Dann hatte Diakabi den Ausgleich beschert. Und dann der junge Javi Guerra in seinem, ich glaube, erst zweiten oder dritten Profispiel mit seinem allerersten Schuss aufs Tor gefühlt als Profi. Ja, hat er das Mestalla mal eben zum Explodieren gebracht. 93. Minute war das. Dann gab es den 2-1-Sieg. Ja, das ist schon mal stark. Nur halt dann unglücklich, dass man dann gegen Cádiz davon nicht mehr viel gezeigt hat. Also Cádiz da sich auch jetzt am Wochenende verdiente 3 Punkte geholt. Weiß gar nicht, was du alles wahrgenommen hast da von den letzten Duellen, wenn du hier in Barcelona bist.
Ja, Cádiz, nee, Valencia gegen Valladolid habe ich ja noch zu Hause gesehen.
Achso, das noch.
Nürnberg. Ja. Das war ja unter der Woche. Von daher, da war es ein super, super wichtige 3 Punkte für Valencia, die in Leben eingehaucht haben. Und ich hätte gedacht, ich meine, ich habe auf Unentschieden getippt bei dem Spiel. Ich dachte, naja, Cádiz zu Hause, die machen richtig Rabatz. Valencia hat jetzt lebensnotwendige 3 Punkte eingefahren. Last Second 3 Punkte, da gibt es jetzt ein Unentschieden. Aber Cádiz hat mal wieder einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Ich meine, nach vielen Wochen, fast Monaten, ohne 3 Punkte zu Hause.
Februar das letzte Mal, ja.
Aber ich habe mir die Highlights vorhin nochmal angeschaut. Puh, das war knapp, das war eng. Also hinten raus hätte Valencia den Ausgleich fast erzielen müssen. Da war so eine Chance. Konan hat den, glaube ich, irgendwie an die Latte noch gefingert in der whatever 88. Und in der, ich glaube, 93. gab es eine Monster-Doppelchance für Valencia, wo erst Konan irgendwie hält und dann auf der Linie noch abgeprallt der Ball. Also da war Valencia so knapp dran, wieder kurz vor Schluss ein Tor zu schießen. Also es war echt Abstiegskampf pur, Drama und in dem Fall ein besseres Ende für Cádiz und schlechteres für Valencia. Aber da siehst du, wie unfassbar eng diese Spiele sind. Ich meine, da war noch auch ein Handspiel bei Cádiz auf Cádiz Seite, diesmal zum Glück nicht gepfiffen. Zum Glück aus Cádiz-Sicht und zum Glück aus neutraler Sicht, denn da ist der Ball wieder irgendwo beim Kopfballduell auf den Arm gefallen, hat ihn touchiert. Und das wäre der falsche Pfiff gewesen, falsche Call. Also ich bin froh, dass da kein Elfmeter gab, aber das war auch wieder die Nachspielzeit. Und eben jene Elfmeter werden in Spanien nicht selten gepfiffen. Also da siehst du mal, ne, welche Nuancen, welche Details entscheiden können in diesen Abstiegskrimis zwischen Mannschaften, die jeweils Woche für Woche auf Augenhöhe sich duellieren und wo du einfach nicht weißt, wer gewinnt, wer verliert am Ende. Also das wird noch so dramatisch in den letzten Spieltagen.
Ja, wow. Dass Valencia offensiv hier und da ein bisschen was drauf hat, das weiß man, egal ob das Lino war oder Cavani mal, die theoretisch können die schon hier und da für Gefahr sorgen. Ihr großes Problem ist halt weiter irgendwie die Defensive, dass sie da so nach, ich glaube, 45 Minuten schon mit 2 Toren zurückgelegen haben, weil sie einfach hinten wieder viel zu nachlässig waren. Einmal musste auch noch Musa so auf der Linie klären, das wäre dann fast nur ein drittes Gegentor gewesen, was da einfach, wir reden jetzt vom FCK, das ist jetzt auch nicht unbedingt von der Übermannschaft, die immer 3, 4, 5, 6 Anspielstationen im gegnerischen Strafraum hat, aber was die da an Kontakten hatten in der gefährlichen Zone, auch so beim 1-0 gab es eine Kopfballverlängerung, so keiner richtig eng dran von den Valencia-Verteidigern, da konnte Cádiz nicht unbedingt machen, was sie wollten, aber das ging dann einfach wieder zu einfach. Es war nicht gut genug von Valencia und dass Cádiz verteidigen kann, wissen wir auch wenn am Ende natürlich ein bisschen Glück dabei war. Aber auch da wieder so eine Szene, wie ich immer sage, bei Valencia konzentrieren sich manche zu sehr aufs Fallen. Das war die 88. Minute. Dort kam so eine Hereingabe halb hoch in den Strafraum Richtung Lino. Der musste am Gegenspieler erst vorbeilaufen. Der Gegenspieler stand eigentlich nur so da. Lino läuft so vorbei, kommt eigentlich an den Ball ran, merkt aber, er kriegt die Ballannahme nicht richtig hin. Auf einmal fällt ihm ein, ach, der war doch bestimmt eben noch, der hat mich doch bestimmt berührt. Und dann hat ihn so der Blitz getroffen, er fällt so hin. Also das, eine Riesenschwalbe, hat mich gewundert, dass es da nicht sogar gelb gegeben hat. Also da, wie ich immer sage, manche bei Valencia denken einfach mehr im Strafraum, in Ballnähe, wie kriege ich einen Kontakt, wie kann ich mich hinstellen, dass mich irgendwer noch berührt, als dass sie selbst den Abschluss suchen. Das ist einfach nicht gut für Valencia, für die Liga, wenn da ständig irgendwie ja, der Fokus so verschoben ist. Also für mich ging die Niederlage in Ordnung, auch wenn Cádiz am Ende ein bisschen geschwommen ist. Ich glaube, Codesma hat sogar mal einen Fehler noch gemacht, aber ist trotzdem irgendwie rausgerettet und so. Ja, muss da Valencia einfach weiter schauen, dass sie erstmal hinten sicher stehen und dann eben vorne ihre Chancen dann auch mal machen, dass man da wieder die Effektivität zurückholt. Aber das sagt sich so einfach im Abstiegskampf.
Das sagt sich so einfach. Es war nervenaufreibend, muss man echt sagen. Also vor allem, wenn man da mal vor Ort ist, ne? Boah, Alter, da geht's ab im Stadion. Und ich bin mir sicher, auch bei Cádiz ging es ab. Gegen euch ging es ja nicht ganz so ab. Ne? Du warst ja vor 1,5 Wochen bei Cádiz, Real Madrid. Da hatten wir beide uns von Cádiz mehr erwartet. Da war Real Madrid mit was 30 Abschlüssen. Ne? Haushoch überlegen, Turm hoch überlegen. Da hatten wir gedacht, boah, Cádiz wird alles raushauen. Nee, da waren sie chancenlos. Aber jetzt hat es eben genau dieses Cádiz gegeben, das wir quasi die ganze Zeit erwarten. Nämlich zu Hause Feuer machen und natürlich mit ihren limitierten Mitteln, logisch. Aber eben das optimalerweise Maximum rausholen und das ist einfach ein 2-1-Sieg in einem 6-Punkte-Spiel.
Thema limitierte Mittel ist auch bei diesem Duell zwischen Cádiz und Valencia auch ein Thema gewesen, denn wenn wir uns an das Wintertransferfenster zurückerinnern, der FC Valencia hat natürlich nichts geholt, weil Peter Lim will sparen und denkt sich, nö, mir egal alles. Ja, und der FC Cádiz hatte ja ein paar Spieler geholt und von den letzten 11 Toren des FC Cádiz sind 7 durch diese 3 Wintertransfers gefallen. Allein Escalante und Guardiola haben gegen Valencia die beiden Tore gemacht, also dass da eben auch so ein bisschen der was den Unterschied ausgemacht hat da jetzt am Duell am Wochenende. Von dem her muss ich da auch mal wieder, kann man Valencia sagen, hättet ihr mal. Aber auch das sagt sich so einfach, wenn Peter Lim einfach keinen Bock hat und lieber das Geld spart. Aber die Hoffnung kehrt bald zurück. Ich glaube, Justin Kluivert war zuletzt verletzt, trainiert jetzt, hat jetzt am Montag schon wieder trainiert. Sollte ja für die letzten Saisonspiele, was haben wir da noch, gegen Villarreal, Celta. Dann im Mestalla gegen Real Madrid, da werde ich auch vor Ort sein. Dann müssen sie nach Mallorca, vorletzter Spieltag daheim gegen Espanyol und letzter Spieltag gegen Betis, bei Betis, aber ich glaube, Betis ist auch so von der Rolle und für die geht es dann vielleicht auch noch um nichts mehr. Also ich glaube, Valencia hat trotzdem noch okay bis fast gute Chancen, das zu halten, weil einfach die Gegner, ob das Real ist oder Betis, dass es für die dann um gar nicht mehr so viel geht. Celta Mallorca vielleicht bald gerettet, also bisschen Hoffnung kann man machen jetzt, dass Klöver zurückkommt, aber es bleibt weiter schwierig für Valencia.
Es bleibt schwierig, Blick auf die Tabelle, zwei Punkte Vorsprung vor Espanyol, die jetzt eben den Big Point geholt haben und auch zwei vor Retafe. Also es bleibt schwierig, es bleibt knackig da unten. Gut natürlich für die drei Abstiegskandidaten, für die genannten. Valladolid hat richtig auf die Mütze bekommen von Atletico. Almeria hat auf die Mütze bekommen von Real Madrid. Klar, das waren Bonusspiele für die beiden Abstiegskandidaten. Da hat keiner mit was gerechnet. Ja. Aber ne, dass sie da so chancenlos sind, beide Mannschaften, und quasi den beiden Madrider Clubs, die gar keinen Fight bieten, ne, sondern ja, sie zum Tore schießen einladen. Das ja. macht natürlich Hoffnung aus Valencia, Espanyol und Getafe sich, die eben zeigen. Ja, Mittel limitiert, aber die hauen alles raus. Und Valladolid und Almeria zumindest in den beiden Spielen. Ja, das war definitiv gegen den Ball, also kämpferisch und defensivmäßig viel zu wenig gegen Real und Atletico. Und ich glaube, das macht Valencia mehr Hoffnung, als die alles eigene können, um ehrlich zu sein.
Ja, so ungefähr. Man muss ja immerhin Almeria und Valladolid, genauso wie auch Girona, zugute halten, dass sie eben sich nicht nur hinten reinstellen wie Cadiz, Retafe und andere, sondern auch ein bisschen Fußball denken, versuchen Fußball zu spielen. Rubi, Almeria-Trainer, ist dann ganz gut. Mir hat auch immer Pacheta bei Valladolid gefallen, oder auch jetzt unter Pezzaola läuft das okay. Und man hat ja teilweise dann auch offenes Visier gespielt, offensichtlich zu offenes Visier. Allein Atletico hat ja, glaube ich, von 6 Abschlüssen haben sie 5 reingemacht, also brutale Effektivität. Valladolid hatte fast mehr Abschlüsse, weil sie halt irgendwie versuchen mitzuspielen, und dann kassierst du halt auch mal sowas, logisch, wenn du auf so einen überragenden Antoine Griezmann triffst und so weiter, also da auch schwieriges Thema, aber sie versuchen immer noch Fußball mitzuspielen und da irgendwie mit anzugreifen, haben noch diesen 4-Punkte-Vorsprung jetzt zumindest Valladolid, bei Almeria, ja gut, da hatte ich ja auch Madrid ein bisschen eingeladen da zu den Gegentoren, auch wenn das offensiv furios war von Rodrigo und Co. Ich weiß nicht, wie viel Hoffnung man da haben kann, jetzt speziell bei diesen Abstiegskandidaten. Ich glaube, Almeria hat fast ein bisschen ein leichtes Programm, weil die jetzt auf keinen der Top-Teams, keines der Top-Teams mehr treffen. Immerhin noch diese Finals haben gegen Valladolid und Espanyol so in den letzten Spieltagen, aber weiß nicht, ob die Mannschaft da so die Courage hat. Also ich glaube, um so ein bisschen zu schauen, Cadiz, Valladolid, Almeria, Valencia, Espanyol, Getafe, wer schafft es, wer steigt ab? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es für Espanyol noch richtig schwierig wird, weil die müssen eben noch gegen Barça und Atletico ran. Und weiß nicht, Getafe jetzt mit unter Bordalas, kriegen die Kurve doch bestimmt, oder? Es ist doch der magische Bordalas, der hat Valencia ins Pokalfinale geführt, also, und das ist gerade mal ein Jahr her, also da muss doch Getafe irgendwie die Form kriegen, aber ich weiß noch nicht, wer dann absteigen soll. Espanyol sieht düster aus und ansonsten,
Ich tue mich da mit Prognosen enorm schwer, vor allem erst recht, nachdem ich jetzt einige im Spiel sehe, also das macht es für mich nicht leichter, sondern schwerer, das einzuschätzen, weil Getafe war wenig. Valencia fightet jetzt endlich wieder unter Baraja, aber boah, die müssen halt auch Punkte irgendwie erzwingen. Also da solltest du auch denken, ja, mit dem Kader kannst du auch mal locker 2-0 oder 3-0 oder 3-1 gewinnen in solchen Schlüsselspielen. Nee, jeder Punkt, den sie irgendwie holen, ist mit Ach und Krach. Also das ist auch dünner, als man es erwartet. Almeria, weiß man, die sind heimstark, aber kriegen auswärts irgendwie auf die Mütze. Valladolid weißt du nie, was du bekommst. Boah, und Espanyol, ja, der Sieg jetzt wegen Getafe war verdient, aber auch da hast du spielerisch dermaßen im Mängel gesehen, vor allem die Entscheidungsfindung im letzten Drittel, ne, wo du dir denkst, naja, behalt die Ruhe, schieb ihn rüber und dann schieß ihn klar aufs Tor, und der Spieler, welcher auch immer, verfällt in Hektik und drischt ihn aus der Drehung irgendwie in Richtung Eckfahne, weil er, ne, komplett nervös ist. Also da hast du schon gesehen, talentmäßig, ja, boah, haben da alle Vereine so ihre Probleme. Ich tue mich echt enorm schwer, da zu prognostizieren, wer da runtergeht. Ich kann nur sagen, ich würde mir wünschen, dass unsere Freunde aus Cadiz die Klasse halten. Die hätten das, finde ich, auch verdient. Und es ist dein Lieblingstrip. Ne? Mir genau, ist die Stadt ein bisschen ans Herz gewachsen. Von daher, ich drücke da Cadiz die Daumen. Ich finde, wenn die das raushauen, Woche für Woche, was sie jetzt 32 Spieltage geschafft haben, dann sollte es normalerweise reichen. Ob es wirklich bei Espanyol und Getafe reicht und Valencia, da bin ich mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Also, boah, ich tue mich echt schwer. Es hängt an Nuancen. Also wir reden da wirklich von irgendeinem Wahr-Elfmeter, ne? Irgendeinem blöden Handspiel gegen dich in der 88. das in jedem Spiel passieren kann. Irgendeine rote Karte, weil dein Abwehrspieler die Nerven verliert. Ne? Das hast du bei Valencia gefühlt auch jede zwei Wochen. Also ich glaube, es wird bis zum letzten Spieltag so spannend, dass jede Aktion über Abstieg und Nichtabstieg entscheiden kann bei vier Mannschaften.
Ja, letzte Saison war es ja auch so, dass sich Cadiz und noch eine andere Mannschaft am letzten Spieltag erst gerettet haben vor dem Abstieg. Da ist dann irgendwie, ich glaube, Levante doch noch runter.
Oder Mallorca, glaube ich, war es, ne? Durch einen Auswärtssieg irgendwo bei Osasuna oder irgendwie so.
Gerettet irgendwie. Also, wird uns noch eine Weile beschäftigen, der Abstiegskampf. Wir haben jetzt, das war jetzt der 32. Spieltag, morgen geht der 33. los, also sechsmal La Liga ist noch angesagt. Da wird man mal Abstiegskampf natürlich im Auge behalten. Was haben wir noch so über La Liga? Wir können bestimmt mal wieder Atletico loben. Du kannst bei Atlet mal 5 Tore einschenken, aber wie gesagt, sowohl effektiv als auch irgendwie unterhaltsam nach vorne. Ich glaube, Griezmann weiter in Topform mit jetzt 11 Toren, 11 Vorlagen, nur Lewandowski hat noch mehr Torbeteiligung. Also der ist weiter auf Man of the Season Kurs, was ein bisschen nicht traurig wäre, aber schon komisch. Also wenn Atletico nur Dritter wird, in Anführungszeichen, dann der beste Spieler der Saison nur vom Tabellendritten, nicht vom Ersten oder vom Zweiten. Auch kurios. Wobei immerhin Vinicius ist auch überragend drauf, sammelt auch Torbeteiligung ohne Ende. Aber ja, da nochmal Lob an Griezmann. Irgendwie, das ist, es läuft einfach.
Also der Griezmann im Jahr 2023 ist wirklich brutal stark. Spielfreudig. Ne? Alle Entscheidungen sitzen bei ihm. Er ist Dreh- und Angelpunkt. Wir haben ihn ja ein paar Mal gelobt. Aber es ist wirklich toll anzusehen und vor allem ein bisschen ungewohnt in La Liga, dass du einen spielfreudigen Top-Star in Top-Form hast, der nicht bei Real und Barca spielt und der nicht Messi, Cristiano oder so heißt. Ja. Von daher ist das ja dann auch definitiv als Lob gemeint, wenn auch sehr ungewöhnlich. Ja. Aber er ist brutal drauf. Er ist wirklich in toller Form. Hätte ja auch gegen Barca in letzte Woche ein, zwei Tore machen können. Ne? Direkt nach einer Minute die Latte getroffen, noch einen Hackentrick, Torschuss gehabt. Also der ist in fantastischer Form. Und von daher wäre es verdient. Und spricht auch ein bisschen Bände, aber um ehrlich zu sein, dass Real und Barca sich nicht immer mit Ruhm bekleckern. Zwar regelmäßig die Siege einfahren, aber gerade Barca offensiv da nicht immer überzeugt, auch wenn es jetzt natürlich endlich mal wieder besser lief.
Ja, jetzt läuft es mal wieder besser. Also wir hatten sowohl Barca als auch Real unter der Woche verloren gegen Rayo und gegen Girona, die anderen, aber dann am Wochenende sich mal wieder keine Blöße gegeben. Wobei gegen Betis, da kam dann bestimmt auch zugute der frühe Platzverweis. Und dann am Ende gewinnst du da eben mit 4-0. Ja, ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass Barca viele Tore macht gegen Betis. Das hat man die letzten Jahre öfter mal, dass auch Betis generell gegen Top-Teams irgendwie eine Schwäche hat. Ich glaube, von den, was war das, die Serie, den letzten Duellen gegen diese vier Top-Teams mit Real, Barca, Atletico Sevilla haben sie nur 2 gewonnen, 7 Unentschieden, 16 Niederlagen und das eben dann öfter mal auch deutlich. Sollte halt nicht sein, bei denen zeigt die Formkurve auch deutlich nach unten. Jetzt sind sie auch nur noch 6. in der Tabelle, aber Barca immerhin mal wieder mehr als nur irgendwie 1-2 Tore zu Hause gemacht und sie bleiben dafür defensiv einfach unfassbar. 2 Gegentore zu Hause im Camp Nou kassiert, das waren nicht mal Tore aus dem Spiel, ein Elfmeter und ein Eigentor, ne? Und der Rekord da war bei 4 Heimgegentoren. Das hat er zuletzt Atletico 2017-18 geschafft. Also den Rekord können sie schon schaffen und auch das Thema mit den weißen Westen, um das mal wieder Folge für Folge zu wiederholen. 24. weiße Weste war das jetzt für Ter Stegen. Der hat damit den Clubrekord von Claudio Bravo aus der Saison 14-15 egalisiert. Der Ligarekord liegt bei 26 weißen Westen aus der Saison 93-94, damals Deportivo La Coruña. Ja, weiß nicht, was Barca daran hindern sollte.
Und Gegentorrekord auch noch möglich.
Guck an.
Mit 18 oder 16, ich habe die Zahl immer nicht ganz präsent. Also in einer Saison nur Gegentore kassieren. Also ja, 3 Rekorde kann er da brechen. Deswegen mit seiner Abwehr natürlich. Wobei gegen Betis, weiß gar nicht, ob er im Tor stand.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Storyteller sein können in Jackie Peña. Ja. Ich könnte es ja nicht sagen, weil er im Endeffekt nichts zu tun hatte. Ja, auch da war ich natürlich im Stadion, kann man sich denken. Ich habe jetzt da auf Aufnahmen verzichtet, weil sonst explodiert die Folge vor lauter Aufnahmen hier. Was ich interessant fand oder was so das Besondere war, dass Barca jetzt gewinnt, da konnte man fast von ausgehen, weil die hatten ein bisschen Wut im Bauch. Die Pleite war ja unter der Woche bei Rayo sehr, sehr, ja, verdient auch, weil sie sehr wenig gemacht haben, weil sie einfach wussten, naja, tags zuvor, Real Madrid hat nicht so viel Bock gehabt in Girona, wir werden eh Meister, da war die Spannung weg, also du hast gewusst, wenn die einen patzen, patzen die anderen wahrscheinlich auch, weil niemand glaubt mehr an irgendeinen Meisterschaftskampf. Dass das entschieden ist, ist klar, dementsprechend fehlte auswärts die Spannung und gegen Rayo rächt sich das einfach, ne? Die sind giftig, die sind mutig, die laufen an, die pressen, muss man echt den Hut vorziehen und du wusstest aber jetzt gegen Betis zu Hause im Camp Nou, wo sich Barca eh wohler fühlt im Camp Nou, da spielen sie mit Selbstbewusstsein und Betis ist überhaupt nicht gut drauf, kann eh nicht gut verteidigen, die machen im Camp Nou regelmäßig viele Tore. Du wusstest, das wird leichter und dann natürlich früher Gelb-Rote, ne? Für den Einwechselspieler, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war, der war irgendwie 1 Minute am Feld, direkt die erste Gelbe und dann 10 Minuten später Gelb-Rot. Ob es verdient war, weiß ich nicht, war schwer zu sehen aus dem Stadion, aber dann wusstest du sofort, dieses Spiel ist gelaufen. Da gibt es keine Gegenwehr mehr. Ja, und dann endlich mal wieder ein komfortabler Sieg. Oh. Aber die Story des Spiels war zum einen Joaquins Einwechslung, denn, wir hatten es ja thematisiert in der letzten Folge, er muss in den verbleibenden Spielen immer eingewechselt werden, um den Rekord aufzustellen, den Einsatzrekord. Jetzt hat er sich aber nach der Einwechslung verletzt. Ja. Ich weiß nicht, was er hat. Ich habe es noch nicht nachgesehen. Aber da wackelt der Rekord. Ich fürchte, der wird ausfallen. Das ist sehr bitter. Was ich aber schön fand, ist, dass das Camp Nou ihm applaudiert hat, als er eingewechselt wurde. Also es gab Standing Ovations für Joaquin. Da siehst du mal, was das für eine Legende ist, ne? Wie er honoriert wird, auch von den gegnerischen Fans. Das fand ich eine sehr schöne Sache.
Ja, Betis jetzt am Donnerstag wieder in Bilbao im Einsatz. Für Joaquin war es jetzt der 617. Einsatz in der Liga. Der Rekord von Zubizarreta ist weiter bei 622. Also 6 Spieltage haben wir noch. 5-mal, dann ist der Rekord egalisiert. Wenn er 6-mal wirklich spielt, dann hat er 9 Rekord oder den übertroffen. Wir drücken die Daumen, aber ja, wenn er sich da verletzt hat, dann weiß ich nicht, was das geben würde. Aber immerhin da eine schöne Geste. Und es gab ja dann noch mehr Applaus. Also einerseits für einen ganz alten und dann noch für einen ziemlich jungen. Wie alt ist er? 15 Jahre und
15 Jahre, 280 Tage, glaube ich. Lamine Yamal kam rein, für den gab es Applaus bei seinem Debüt, also auch da Rekord aufgestellt. Ja. Jüngster Barca-Spieler ever, der sein Profidebüt gefeiert hat, der eingesetzt wurde.
Also ja, richtig, ist so nötig jetzt schon, irgendwie die Babys einzusetzen.
Was heißt denn nötig? Das ist einfach das nächste Top-Talent. Dass da rauskommt, aber 15 ist brutal. Also nochmal, wenn der 17 wäre, ne, wäre das ja auch schon verrückt.
Deswegen. Aber 15, was ist das wieder für eine PR-Aktion? So?
Ja, aber auf jeden Fall gilt er wirklich als Top-Talent. Also Richtung Flügelstürmer, ich weiß nicht, vergleichen ist natürlich immer schwer, aber als Top-Flügelstürmer so in die, vielleicht so in die Dembélé-Richtung, der übrigens auch sein Comeback gefeiert hat und auch Applaus bekommen hat. Da fand ich es auch schön, dass der im Camp Nou sehr gut ankommt. Also die Fans beim Warmmachen schon ihm applaudiert und sich super gefreut, dass er zurück ist. Und dann wurde er eingewechselt, hat auch Dembélé Standing Ovations bekommen. Also die Stimmung war gut im Stadion. 3-mal Standing Ovations für 3 verschiedene Spieler. Ein Comebacker, ein Rekord. Spieler und ein zukünftiger, hoffentlich Rekordspieler in Joaquin. Also Stimmung war gut und ja, Lamal sollte man definitiv im Auge behalten, denn von dem hält Barca die Welt und das könnte wirklich ein nächster Topstar sein.
Nochmal. Jemand, der Zinedine Zidane nie hat spielen sehen, kann ich nicht ernst nehmen.
15 Jahre und 280 Tage, ne?
2007er Jahrgang, was? Der weiß nicht mal, wo die WM 2006 war.
Das ist ja nicht. Es ist wirklich krass.
Spaß.
Ja. Aber okay, Barca da wieder in der Spur nach Niederlage gegen Rayo Vallecano. Was soll man da sagen? War wild, war lustig. Real Madrid hat dort verloren. Ich kann es nachvollziehen, auch wenn natürlich hier und da das Tor von Lewandowski. Wundert mich, dass das aberkannt wieder wurde. Aber dann haut Fran Garcia noch einen raus. Und am Ende irgendwie erneute Masterclass von Trainer Andoni Iraola, der da eben nach Real auch Barca gewonnen hat. Und wir gehen jetzt so zu Real Madrid. Wobei auch da, wie gesagt, zum Duell gegen Girona oder auch jetzt Almeria, die beiden Aufsteigerduelle. So viel im Nachhinein muss man da gar nicht mehr erzählen. Es geht nur noch so ein bisschen um die Ehre, sich fit halten, Form halten und eben auch in Hinblick auf das große Spiel am Samstag und dann schon wieder am Dienstag. Jetzt kommen eben die beiden großen Spiele. Ja, jetzt Real Sociedad am Dienstag noch, ich weiß. Dass man da eben sich in Form hält und einfach irgendwie, ich glaube offensiv, wenn sie wollen, läuft das, da sind mittlerweile Rodrigo Benzema, Vinicius sehen ja fast aus wie BBC, auch von der Torbeteiligung, die Statistiken sind groß und stark mittlerweile, dann zaubert Rodrigo da mit der Hacke im Strafraum und Benzema mal wieder ein Hattrick, also das macht weiter enorm viel Hoffnung in Hinblick auf eben Pokalfinale und Osasuna. Man muss ein bisschen gucken natürlich, wer da jetzt fit sein wird, jetzt heute Montag war Alaba plötzlich im Abschlusstraining dabei, der soll aber am Dienstag gegen Real Sociedad noch nicht im Kader stehen, Ancelotti sagt auf einmal auf der Pressekonferenz, ja, Modric könnte auch am Samstag wieder fit werden, da ein bisschen Wunderheilung, sodass dann am Ende vielleicht nur noch Mondi fehlen wird, verletzt, aber alles noch ein bisschen offen. Vinicius und Camavinga setzen jetzt mal mit einer Sperre aus, weil wer da aktuell leicht angeschlagen, nur im Schwimmbad trainiert und so weiter, also da ist immer noch wenig Konkretes, was man sagen kann hinsichtlich Personal, das gilt dann jetzt auch fürs Spiel gegen Real Sociedad, das wird schon auch irgendwie, naja, ich glaube, da könnte man mal wieder gut auf Real-Patzer tippen oder zumindest auf Real Madrid-Patzer tippen, weil da werden dann eben einige doch geschont und irgendwie der Fokus ist dann einfach Samstag Pokalfinale. Was fällt dir noch so ein?
Ja, Thema Schonung. Osasuna, der Pokalgegner, spielt ja im Camp Nou am Dienstag.
Stimmt, ja.
Da bin ich ja auch wieder vor Ort. Mhm. Heute ist Pause übrigens, also Montag, ne? Ist Fußballpause auch bei mir.
Mhm.
Aber ich kann ja kurz erklären, wie so meine Tage abliefen. Ich kam am Freitag an, direkt zum Basketballspiel, Euroleague, Barca Basket gegen Žalgiris Kaunas. Da ging es schön ab, da war Megastimmung, hat Barca gewonnen.
Mhm.
Am Samstag war ich natürlich im Camp Nou, bei Barca gegen Betis, das war auch stimmungsvoll. Am Sonntag ging es um 12 Uhr Mittag weiter. Ich habe einen Nils Kern gemacht. Fünfte Liga, Aufstiegs-Halbfinal-Playoffs, Hospitalet gegen San Cristobal.
Schee.
Danach bei Espanyol gewesen. Jetzt Montag ist Pause und am Dienstag geht es zu Barça Osasuna. Also Fußball satt. Da werden Grounds gesammelt, da werden Spiele gesammelt. Ich glaube, du bist neidisch, oder?
Da hüpft das Groundhopping-Herz. Wobei mein Herz hat auch gehüpft am Samstag. Wann war es denn? Da war ich bei Union Berlin und alte Försterei war auch schon immer ein Traum gewesen. Und man weiß, alle stehen oder zumindest drei Viertel des Stadions stehen. Aber wenn man wirklich sieht, wie so viele Leute so lange stehen und es gibt so viele besondere Momente irgendwie. Auf einmal hört man überall so ein Schlüssel geraschelt. Das ist immer, wenn es einen Eckball gibt, auf einmal holen alle ihre Schlüssel raus und hörst du überall so ein das ist verrückt. Also coole Leute, war da mit einem Kumpel da, der irgendwie da seine Clique hat, 20 Leute, und wenn dann Bier geholt werden muss, dann müssen halt immer drei Leute gehen, also war da das Spiel gegen 0-0, gegen Bayer Leverkusen war jetzt vielleicht nicht so beeindruckend, aber alte Försterei, wow, phänomenal, hat mich umgehauen, sehr emotionale Sache irgendwie da, so viele Leute, Fußball pur durch so einen alten Waldweg zu laufen, wo nichts irgendwie überkommerzialisiert ist mit Shops ohne Ende, sondern einfach nur, als würde man auf den Dorfplatz gehen und dann sieht man da mal eben Bundesliga, aber hat nicht gereicht, um Xabi Alonso oder Frimpong genauer zu scouten, dafür hat das Spiel dann doch nicht genug hergegeben, ja, aber auch da Groundhopping-Herz hat gehüpft.
Schade, dass es 0-0 war, aber Groundhopping-Herz gehüpft, Hospitalet, wie gesagt, fünfte Liga, katalonische Regionalstaffel, also so ein bisschen vergleichbar mit Bayernliga bei uns. Ich glaube, regional, die fünfte Liga ist unterteilt in, ich meine, 9 oder so regionale Ligen, ne? Und dann der erste steigt direkt auf und dann gibt es noch Playoffs, also ziemlich wild. Und ja, war ein katalanisches Derby dementsprechend. Und ja, weil du sagst Groundhopper-Herz, sehr interessant, hat mir ein User, ich habe das gar nicht gewusst, ich hatte mir einen User auf Twitter geschrieben, dass Hospitalet spielt im Baseballstadion, das 92 für die Olympischen Spiele erbaut wurde. Und das ist auch auswärts, wie gesagt, Hospitalet, das ist da zusammengewachsen mit Cornea, dieser Vorort. da ist auch absolut nichts. Ja, da ist Brachland, da ist ein bisschen Industrie und eben ein Rugbyfeld und daneben das Baseballstadion, beides für Olympia erbaut. Und dieser jetzt Fünftligist, aktuell Fünftligist, nutzt eben dieses Stadion. Und das ist dann ziemlich nice, welches Stadion so ein Fünftligist hat. Also für die natürlich eine tolle Sache. Es hat so ein typisches Baseball-mäßig ein Stadion, das so über Hintertor geht und über die Haupttribüne. Also so ein L-mäßig, ne? ein halber Kasten da gebaut. Sehr, sehr schmuckvoll und natürlich typisch Regionalstaffeln, Kunstrasen. Auch ganz, ganz komisch. Gibt es natürlich sehr, sehr häufig in Spanien. Ne? Die kleinen Vereine, die keine Plätze haben, wo sie trainieren können. Alle Jugendmannschaften.
Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 € im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
Mannschaften, alle Frauenmannschaften, whatever, spielen halt alle auf einem Platz und der ist natürlich Kunstrasen. Ja. Hat dann auch ein bisschen was Komisches, weil auf Kunstrasen Fußball ist einfach seltsam. Ist nicht das Gleiche wie, ne, wie auf einem echten Rasen. Mhm. Aber ja, typisch Spanien. Stimmung war natürlich auch toll. Forza Hospi hat es immer geheißen. So jubeln die ihrem Team zu, Hospitalet immer, Vamos Hospi und Forza Hospi, hast du die ganze Zeit gehört von den Fans, das ist mir so ans Herz gewachsen.
Aber waren das denn mehr als 500 Fans da, das klingt
jetzt
so
wie... Ja, da waren schon ein paar, also ich habe auch Aufnahmen gemacht, aber war jetzt nichts Besonderes, dass man das unbedingt hier einspielen muss. Aha. Aber nee, ich fand das schon, du weißt ja, mir gefällt das, ne? Da bei 4, 5 Drittligisten zuschauen und das besondere Ambiente und dieses Familiäre und was ich in Spanien so krass finde und so besonders, wie unfassbar viele Frauen und Kinder du im Stadion hast. Also es waren wirklich so viele Frauen, die mit ihrem Kind gehen, Mädels, was weiß ich, 3, 4, 5, 14-jährige Mädels dieses Spiel anschauen. Das gibt es in Deutschland so gar nicht. Ich finde das so besonders, dass da die Familie mitgeht und natürlich die Jugendspieler gucken sich da alle das Spiel an und so. Ja. Also es ist eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, fernab von diesem Glamour, von Barca, von Real Madrid, von Atletico, ne? Dieser Kommerz und dieser, dass wir alles so ein bisschen satt haben, sondern wirklich einfach Fußball genießen auf Regionalliga-Niveau, aber wo es auch um was geht und einfach Familien im Stadion, unglaublich viele Mädels, viele Kinder, Väter mit ihren Söhnen und mit ihren Töchtern und die da einfach Bier trinken, also die Töchter nicht und die Söhne, sondern eher die Väter, ihre Dinger knabbern, ihre Snacks und da einfach die Mannschaft anfeuern. Mir sehr gut gefallen. Spiel war übersichtlich 1-0 gewonnen für Hospitalet, also die Heimmannschaft hat gewonnen und ich habe ein Tor gesehen, das hat mich wieder sehr gefreut. Ja, schöner Trip. Kann ich nur jedem empfehlen, sowas zu machen.
Ja, generell, das gilt für alles, was nicht unbedingt Profiliga ist oder erste, zweite Liga. Dann wird schon familiärer, günstiger, irgendwie entspannter und nicht so aufgeblasen alles. Und wenn ich hier nebenbei Real Madrid's Ticketshop anschaue, ich bin immer noch Platz 42.469. Das kann weiter noch dauern. Okay, wir hatten noch ein bisschen Pokalfinale vor uns. Osasuna ist jetzt im Camp Nou. Die reisen an ohne Eds Abde, David Garcia, Nacho Vidal, Moncayola. Also hier und da angeschlagen, aber auch viel geschont. Ich glaube, wer da auf Nicht-Barca-Sieg tippt am Dienstag, der ist ziemlich mutig. Das sollte schon reichen, dass das Osasuna verbockt. Ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, dass Real Madrid das verbockt gegen Real Sociedad oder einfach, dass der Fokus ganz woanders liegt, weil natürlich geht es für Osasuna, ist es das Spiel, Samstag das Pokalfinale. Sie waren ja 2005 schon mal im Pokalfinale, haben damals 0-1 gegen Betis verloren. Ja, und jetzt, so viele Jahre später, haben sie wieder die Chance auf den ersten großen Titel ihrer Vereinsgeschichte. Und ich glaube, sie werden schon es Real Madrid sehr unangenehm machen. Und dass sie das machen können, unangenehm sein können, verteidigen können, leiden können, das hat man schon oft gesehen. In dieser Pokalsaison haben sie ihren vier Spielen immer Verlängerung gebraucht. Sevilla, Betis geschlagen. So von den letzten 6 Duellen mit Real Madrid haben sie auch 3 Unentschieden erkämpft immerhin. Darunter waren auch 2x 0-0, also das können sie einfach, wenn du ihnen mit hohen Bällen kommst, eine Flanke versuchst, jo, das wird einfach locker abgeköpft. Sie sind die Mannschaft mit den 5 meisten Karten, den 3rd meisten Fouls. Real Madrid muss da absolut gewarnt sein, auch wenn sie natürlich haushoher Favorit sind und jetzt vielleicht auch noch, wie gesagt, Modric, Alaba zurückkehren alle, aber puh, ich bin natürlich ein bisschen nervös vor so einem Duell mit Underdogs, denn Real Madrid hat da auch da schon historisch einige Finals gegen vermeintliche Underdogs verloren. 2002, Jahrhundertfeier gegen Deportivo Pokalfinale, 2004 gegen Real Zaragoza das Pokalfinale und selbst 2013, da war Atletico gerade wieder am Aufkommen, haben sie auch zu Hause in Bernabeu das Pokalfinale verloren, also das ist noch lange nicht gewonnen, liebe Madrid. Ist das. Osasuna wird uns alles abverlangen, wird uns wehtun. Aber ich glaube, Alex wird jetzt auch sagen, trotzdem, das wird schon irgendwie Real Madrid machen, oder?
Ja, natürlich. Also, da habe ich wenig Zweifel.
Wenig Hoffnung wahrscheinlich sogar.
ich wollte es nicht so formulieren. ich habe ja das Spiel auch in voller Länge geschaut neulich, ne? Osasuna gegen Real Madrid, wo die Hausherren ja alles, also ich war ja in Pamplona, im Elsa da, wo Osasuna alles rausgehauen hat und ebenbürtig war für, keine Ahnung, 70, 75 Minuten und sich die Seele aus dem Leib gerannt und gekämpft hat. Und Real Madrid hatte so unfassbare Probleme, aber du hast gemerkt, vorne haben sie keine Durchschlagskraft und das letzte Fünkchen an Torgefährlichkeit fehlt und hinten raus gingen die Körner aus und dann hat Real natürlich abgezockt, dann doch gewonnen, weil sie einfach, ne? Einfach routiniert sind, erfahren und die individuelle Klasse haben. Und dementsprechend erwarte ich auch so das Finale. Die werden 170% geben aus Osasuna natürlich und viele Menschen, die es nicht mit Real halten, die drücken natürlich dem Underdog die Daumen, aber mir fehlt der Glaube, weil die individuelle Klasse so unterschiedlich ist und weil Real Madrid halt einfach ein Finale spielt und in aller Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, Supercopa, Klammer auf, Klammer zu, aber da war der Gegner halt auch ein bisschen anders. In aller Regel gewinnt halt Real Madrid Finals. Und deswegen habe ich da wenig Hoffnung, dass Osasuna da wirklich was reißen kann. Also ich glaube, das wird schon nicht auch easy werden aus Real Madrid-Sicht, aber das sollte komfortabel genug werden, dass man da nicht irgendwie bis zur 89. zittern muss oder in die Verlängerung muss, sondern ich glaube schon, Real macht das.
Die werden schon drauf anlegen, an Andoni und so weiter, dass man da irgendwie noch mehr als 90 Minuten noch Nachschlag gibt, dass man dann auch in den Sonntag reinspielt. Anstoß ist ja Samstag 22 Uhr, aber ja, Hoffnung macht auch, dass die so ein bisschen jetzt auch in der Rückrunde eingebrochen sind durch die vielen englischen Wochen, dass sie das vielleicht nicht so beherrschen in ihrem Kader. Da ging es jetzt in der Tabelle auch ein bisschen nach unten, zumindest in der Rückrundentabelle. Sie sind in der Gesamttabelle immer noch Achter. Das ist sensationell. Sie spielen eine starke Saison. Arrasate, Trainer, liefert da herausragende Arbeit seit Jahren. Aber Real Madrid kommt dann mit dieser Belastung jetzt wieder englische Woche. 2 englische Wochen in La Liga allein. Das ist auch schon verrückt irgendwie. Da merkt man Saisonende. Oh, jetzt müssen wir noch ein paar Partien reinquetschen. Bald ist das Champions-League-Finale quasi in einem Monat. Dass da jetzt einfach nochmal die Belastung enorm hoch ist. Und auch wenn jetzt sowohl Osasuna als auch Real ein paar Spieler schonen werden, glaube ich, wird das schon auch den Unterschied ausmachen, wer da die Frische hat, dann in der zweiten Hälfte noch wirklich die Angriffe aufzufahren. Das kann Vinicius, das können viele von Real. Also Osasuna wird auch leiden, aber wie gesagt, das können die auch. Hat man schon in der Copa gesehen bisher. Also ich rechne fast damit, dass das ein langer Abend wird am Samstag in Sevilla. Aber gibt es ja auch Schlimmeres im warmen Klima in Sevilla. Ich reise erst Samstag früh an, da gibt es den Direktflug aus Nürnberg. Und dann bin ich mal gespannt, was ich dann selbst alles vor Ort berichten kann. Vielleicht mache ich doch noch ein Video so irgendwie auf meinem Kanal. Ein paar Eindrücke natürlich hier für Tiki-Taka im Podcast werde ich was aufnehmen. Also bin ich schon sehr, sehr gespannt. Mein erstes großes Finale mit Real Madrid. Aber jetzt haben wir erstmal nochmal La Liga vor uns. Wie gesagt, Dienstag geht's schon wieder weiter. Barca gegen Osasuna, Real Madrid bei Real Sociedad. Atletico empfängt Cádiz, auch interessant. Valencia muss gegen Villarreal ran, auch so kleines Derby. Was haben wir noch so irgendwie? Athletic Club muss gegen Betis ran am Donnerstag. Dann ist es da auch schon wieder mit irgendwie 4 Spieltagen innerhalb von 12 Tagen durch. Auch ein heftiges Programm. Fällt dir noch was ein für jetzt aktuell, auch so die Tipps gleich noch?
Ja, mein Hauptaugenmerk schon lange nicht mehr auf dem Meisterrennen, weil ist ja kein Rennen. Vor allem jetzt mit Blick auf, ne, Schonung bei Real, Schonung bei Osasuna. Also ich glaube, wesentlich spannender ist Valencia-Villarreal. Da geht es für Valencia ums Überleben und für Villarreal um Champions League-Europa League-Teilnahme. Almeria-Elche, da solltest du eigentlich einen Almeria-Heimsieg haben. Aber Achtung Elche, ne? Die haben aufhorchen lassen jetzt am Wochenende. Was war da los? 4-0 Rayo abgeschossen. Wahnsinn. Ja,
frühe rote Karte und dann irgendwie...
Aber trotzdem, ne, die einen haben Druck, Almeria im Abstiegskampf, für die anderen, die sind quasi abgestiegen, die können frei aufspielen. Also
das war's,
wahrscheinlich kein Selbstläufer für Almeria. Dann hast du natürlich, du hast Cadiz bei Atletico genannt. Ich glaube, das wird, sollte schwerer werden für Atletico als bei Valladolid. Dann hast du Getafe gegen Celta, ne, da Abstiegskampf. Auch spannend ist Espanyol bei Sevilla. Jetzt ist Sevilla natürlich mehr oder minder gerettet, aber für Espanyol geht es um alles. Also... Mal die Spiele nicht mit Barca und Realbeteiligung, das sind die, die im Fokus liegen an in dieser englischen Woche.
Klar, klar, das auf jeden Fall. Ja, und heute haben wir auch noch zwei Spiele am Montagabend, Mallorca gegen Athletic und Sevilla gegen Girona. Deswegen ist es jetzt schwer, die bisherigen Spieltagsführenden, das sind Hannes und Dirk, mit jeweils 18 Punkten hervorzuheben. Aber ihr könnt natürlich noch hier den Spieltag weiter festhalten. Hannes ist dadurch auch wieder zurück auf Platz 1, wie ich sehe. Dahinter JD und Cedric wechseln sich so ab. Ich habe immer ein 11 Pünktchen geholt. Du auch 11 Pünktchen? Oh ja, war so ein bisschen auf Favoritensieg tippen, glaube ich, der Spieltag, auch wenn irgendwie kaum einer hatte Elche-Sieg, außer Paddy. Der hatte Elche-Sieg gegen Rayo, weiß auch nicht warum, aber wahrscheinlich, weil sie befreiter aufspielen können. Das hat man auch gemerkt. Da hat keiner gejubelt im Sinne von so, komm jetzt, jetzt nochmal richtig. Und so, ach guck, es geht doch. Und so war es auch ein bisschen. Und ja, dann verabschieden sich scheinbar mit Würde aus der Liga, ohne hier groß Wettbewerbsverzerrung zu machen. Von dem her alles gut. Ich verabschiede mich jetzt mit Warteschlange bei Real Madrids Ticketshop. Platz 42.000 auf die 000 dahinter. Super, nach anderthalb Stunden. Das ist ein katastrophaler Webshop. Es wird ausverkauft schon sein. Sorry, Guti. Aber vielleicht irgendwie wird da noch was frei. Mal schauen, mal schauen. Ja, dir wünsche ich noch viel Spaß in Barcelona. Jetzt Strand oder was ist das Programm?
Wie bitte? Strand. Nee, ich gehe jetzt dann was futtern. Und heute Abend klappere ich, glaube ich, ein paar Bars in El Born ab. Kann ich jedem empfehlen, der noch nicht in Barcelona war, beziehungsweise der vielleicht nicht so firm ist. El Born ist ein tolles Viertel, Raval ist auch ein tolles Viertel, ein interessantes Viertel mit tollen Bars, so muss ich es formulieren. Also da gibt es so viele Bars und Kneipen und Ortschaften zu erkunden. Ich glaube, das werde ich heute Abend mal machen. Wie gesagt, heute mal fußballfrei, Dienstag war es Osasuna, hoffentlich mal wieder eine Goleada.
Vielleicht findest du ja eine Bar, die Fußball zeigt noch, aber es ist ja auch schwieriger
geworden. Ist auch hier schwierig, weil hier ist so viele Hipster und Künstler und Artists und so. Hier steht einfach anderes im Vordergrund als Fußballschauen in Barcelona.
Was auch okay ist.
Ist auch mal okay, ne?
Ja, okay, schön. Gut, Leute, dann euch eine schöne Woche. Jetzt La Liga und dann ist Pokalfinale. Wir hören uns dann, wir wollen dann am Sonntagabend wiederum aufnehmen. Also vielleicht geht es dann Sonntagnacht noch online. Ansonsten habt ihr das Montag früh gleich. Schöne Woche. Hasta la próxima. Ciao, ciao.